Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Politik-Podcast aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Mein Name ist Volker Fintermer. Es ist Freitag, der 9. Februar, und in Folge 409 wollen wir uns heute um einen Themenbereich kümmern, der bei der bevorstehenden Bundestagswahl scheinbar fast keine Rolle mehr spielt. Die wirtschafts- und die sozialpolitischen Fragen, die wegen der anhaltenden Migrationsdebatte nahezu von der Bildfläche verschwunden sind. Wir sind heute aus Stuttgart zugeschaltet, unsere Landeskorrespondentin für Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Hallo Katharina.
Hi, hallo.
Im Kölner Funkhaus sitzt Sandra Pfister aus der Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Hallo Sandra.
Hallo Volker, schön, dass ich dabei sein darf.
Und hier sitzt mir gegenüber im Hauptstadtstudio unsere Wirtschaftskompetenz Jörg Münchenberg. Hi Jörg.
Hi Volker und Grüße auch nach Köln und Stuttgart.
Und an der Stelle aber gleich nochmal ein Hinweis. An das Ende dieser Ausgabe setzen wir noch eine Ergänzung zur letzten Folge 408 und der Frage, hatte Friedrich Merz mit seiner Bundestagsaussage zur Gruppenvergewaltigung recht? Dazu haben wir viel Kritik und auch viele Fragen bekommen und dazu wollen wir uns am Ende dieser Ausgabe verhalten. Aber jetzt lasst uns erstmal voll in unser Thema einsteigen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich über 2 Jahre in einer Rezession. Auch der Ausblick für dieses Jahr ist bescheiden. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, also BDA, BDI, DHK und ZTH, weisen seit Jahren auf die stetig sich verschlechternden Rahmenbedingungen für die Unternehmen in Deutschland hin. Sie haben der Politik schon zahlreiche Vorschläge unterbreitet, um das unternehmerische Fundament in Deutschland zu verstärken. Aber passiert ist wenig, so hieß es zumindest auf dem Protesttag der Wirtschaft vor dem Brandenburger Tor in der vergangenen Woche, der aber, wir haben es alle gehört, wegen des Streits über die Migrationspolitik im Bundestag kaum wahrgenommen wurde. Obwohl ja alle Kennzeichen eigentlich was anderes verlangen. Also fangen wir jetzt mal ganz praktisch an. Wir kennen hier in Berlin die Klage der Verbände, aber was hörst du vor Ort in Stuttgart von den Unternehmen, Katharina?
Also ich würde sagen, Überschrift ist Widersprüchliches, denn einerseits sagen sie, ganz wichtig ist uns Kontinuität. Wir müssen da aufpassen, dass wir nicht einfach immer wieder sozusagen Rückschritte machen, eine andere Entscheidung ad hoc irgendwie nochmal was Neues aufsetzen. Das war in den letzten 3 Jahren was sie am meisten gestört hat. Energiewende müssen wir weiter betreiben, ja. Und dann kommt aber, ja, aber wir müssen doch technologieoffener sein. Ein Beispiel heute, Porsche kündigt an, wir entwickeln neue Verbrennermodelle, Fahrzeuge. Also es ist ein sowohl als auch. Und meine Frage an euch wäre, findet ihr diese Quadratur des Kreises, diesen Spagat, eigentlich wieder in den Parteiprogrammen? Also geht jemand diese vielen Wünsche an?
Der Frage werden wir wirklich ganz dezidiert jetzt nochmal nachgehen. Aber ich reiche erstmal das Mikrofon weiter an die Sandra in Köln. Ihr habt ja eure tägliche Wirtschaftssendung in Köln und da geht es ja seit Wochen auch nur um die Frage, was kommt jetzt so bei der Bundestagswahl raus? Was sind die Forderungen der Wirtschaft? Welche Stimmung nimmst du denn da wahr bei euren Formaten?
Also was immer wieder kommt, ist dieser Schrei danach, wisst ihr eigentlich, was die hohen Energiepreise mit uns machen und die hohen Strompreise? Da sagen wirklich viele, wir pfeifen auf dem letzten Loch. Da gibt's, ich meine, wir haben auch eine große Diskussion über die Industrialisierung in den Sendungen immer wieder, dass viele sagen, wir haben hier einen Strukturwandel. Das ist nicht nur ein konjunkturelles Problem, was wir jetzt mal so ein bisschen aussitzen können, sondern wir haben einen Strukturwandel. Und sagen wir mal, wenn wir es so ganz von oben guckt, das stimmt ja auch. Also diese Schwächephase, die dauert jetzt schon ein bisschen an, aber die Zeit der günstigen Energiepreise, die ist dauerhaft vorbei und die Chinesen können Dinge, ja, die wir immer verkauft haben, die können die inzwischen besser machen und wir haben so ein bisschen, das klingt immer wieder durch bei uns, wir haben das Gefühl, dass alte Technologien, die früher den Kern unserer Industrie ausgemacht haben, dass sie so krass gerupft werden, dass manche davon es nicht überleben werden oder zumindest Teile dieser Industrien. Und dann kommt noch hinzu, aber das ist jetzt die letzte Schleife, dass sich international die Kräfteverhältnisse total verschieben mit Trump, ne? Alles wird protektionistischer. Also diese Not der Unternehmen, die sagen, wir wissen überhaupt nicht, womit wir planen sollen. Wir wissen nicht, was politisch von uns, was die Rahmenbedingungen sind. Wir brauchen Sicherheit von euch und eine klare Ansage, wo soll unsere Energie herkommen, wie wird der Strom billiger und so weiter. Also diese Not, die hört man bei uns auch, ja.
Wir machen ja hier bei uns im Podcast so kein regelmäßiges Frage-Antwort-Spiel, aber zum Intro muss ich doch auch den Jörg nochmal fragen. Gerade in der vergangenen Woche hat ja der Wirtschaftsminister nochmal seinen Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt und da hätte er ja eigentlich schon einen Teil dieser Antworten geben müssen, wie sich das stellen, oder hat er das nicht?
Hat er nicht so wirklich. Und was du sagtest vorhin, Volker, als Einführung, Also ich finde es tatsächlich auch wirklich ein Phänomen und wir haben es ja gerade gehört, eben auch von Sandra und Katharina, dass die Wirtschaft wirklich hadert, klagt, in vielen Punkten sicherlich auch zu Recht und das spielt im Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Also ich finde das wirklich ein Phänomen ohne Ende und der Wirtschaftsminister hat da natürlich eine schwierige Lage, weil eigentlich ist für ihn, das würde ich mal sagen, auch ein bisschen positiv, dass er gerade nicht so im Mittelpunkt steht, also als Kanzlerkandidat natürlich schon, aber weniger als Wirtschaftsminister, weil ja schon sich die Frage stellt, im inwieweit ist er auch ein bisschen verantwortlich für die Lage, die wir jetzt im Augenblick haben. Und Joe Keser, der ehemalige Siemens-Chef, hat mal gesagt, Habeck sei der sympathischste, aber schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten und es wäre sicherlich auch falsch, jetzt ihm die ganze Schuld für die Lage zuzuschieben. Aber weil du den Jahreswirtschaftsbericht erwähnt hast, da hat Habeck nochmal 3 Punkte genannt, die finde ich auch eigentlich sehr gut, dass er sagt, von wegen Verunsicherung, wir haben jetzt das Problem, die Bundestagswahlen, keiner weiß, wie lange das dauert, bis die nächste Regierung steht. Das heißt, die Verunsicherung wird erstmal anhalten und viele werden natürlich auch erstmal zögern, zum Beispiel, weil sie nicht wissen, wird ein E-Auto gefördert, wie wird es gefördert, wenn es gefördert wird. Also das wird die Verunsicherung weiter schüren. Dann, also dieses Warten auf die neue Regierung, dann gibt es den Unsicherheitsfaktor Trump, muss man natürlich auch sehen, sorgt gerade für viel Aufregung und Verunsicherung. Und wir haben auch China genannt bekommen, auch da ist ein großes Problem, dass China eben immer mehr auch zum Konkurrenten wird, viel flutet den Markt. Also das ist im Augenblick schon auch eine schwierige Lage und so wie auch der Wirtschaftsminister das meiner Ansicht nach zu Recht beschreibt, bleibt es erstmal so.
Ich kann das ja aus meiner Perspektive nochmal ergänzen, was den Arbeitsmarkt angeht. Auch da haben wir in gewisser Hinsicht eine doppelte Entwicklung. Also wir sehen allmählich, wie die Arbeitslosigkeit zunimmt. Gleichzeitig sind wir sowohl, was die Beschäftigung insgesamt angeht und auch was die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung angeht, nach wie vor noch auf dem höchsten Stand. Aber es besteht natürlich die Gefahr, dass da eine Trendwende einsetzt. Und ihr habt das Thema ja schon angesprochen. Wir wollen jetzt wirklich dezidiert auf den Wahlkampf schauen. Und dann gucken wir nochmal zuerst nach Stuttgart zu dir, Katharina. Wie nimmst du das denn wahr? Sind das Themen, die sich im Wahlkampf irgendwo widerspiegeln? Oder ist dann doch wirklich auch vor Ort das Migrationsthema das alles beherrschende Thema, was diese Debatten angeht?
Nee, ehrlich gesagt habe ich bei den Wahlkampfterminen, wo ich jetzt war, das war allerdings meistens auch CDU-Wahlkämpfe, also gestern war Friedrich Merz in Mannheim, da hat er fast nur über Wirtschaft gesprochen, auch bewusst, glaube ich, um wieder einen anderen Akzent zu setzen nach dieser Debatte der letzten Tage. Ich war an der Basis, wo viele ja, Beschäftigte, Arbeitslose und auch Handwerker und Unternehmer waren und die haben die ganze Zeit eigentlich nur über Arbeitsplätze und über Industriepolitik gesprochen. Also das ist schon so und ich war neulich zum Beispiel bei Bosch beim Pressegespräch und natürlich geht es dann da auch genau darum und da kommen dann eben diese Forderungen einerseits, also man ist da auf Konzernebene sehr vorsichtig mit Forderungen, aber man hat schon fette Fragezeichen dahinter gemacht an dieser Elektromobilitätsstrategie. Man hat deutlich gemerkt, dass man davon der einseitigen, sag ich mal, oder einspurigen Richtung Weckel. Ganz klare Ansage von den großen Konzernen ist, bitte, bitte denkt nochmal über das Ende der Neuzulassung von Verbrennern 2035 in der EU nach. Das möchte man eigentlich nicht mehr. Das ist relativ deutlich inzwischen. Und,
also aus der Autostadt kommt dann eine konkrete Forderung, was das angeht.
Genau. Und weil sie halt auch einfach sagen, also das hat jetzt zum Beispiel der CEO von Bosch gesagt, muss es überhaupt die Null bei der CO2-Emission sein? Da würde er mal ein Fragezeichen dahinter machen. Also das sind inzwischen schon Töne, wo ich denke, okay, vor 2-3 Jahren, da hat man sich noch ganz als Pionier hingestellt, was ja auch nicht gestimmt hat, aber zu sagen, wir gehen jetzt vorwärts, bei uns wird alles elektrisch. Davon ist inzwischen das überhaupt nicht mehr so zu hören.
Aber das Erstaunliche finde ich, dass man tatsächlich so diese Art der konkreten Forderungen mittlerweile selten wahrnimmt. Ich war vor einiger Zeit beim Arbeitgeberpräsidenten bei der BDA und da kam so ein bisschen als politische Botschaft raus nach dem Motto, ja, also eine Regierung aus CDU und FDP wäre uns zwar lieb, die sind uns so inhaltlich am nächsten, aber ich habe keinen wirklichen Katalog von konkreten Forderungen erlebt nach dem Motto, erstens, zweitens, drittens, das sind uns die wichtigsten Punkte. Die Papiere sind zwar da,
die sind schon
aber
da.
Es spielt keine Rolle.
Ja, ich würde, bevor wir jetzt so gleich ganz ins Detail gehen, also würde ich euch die Frage stellen, weil die mich schon auch einfach umtreibt. Warum spielt das im Wahlkampf im Augenblick so eine untergeordnete Rolle? Klar, wir haben die Migrationspolitik, die ist natürlich emotional unglaublich aufgeladen, deswegen natürlich auch, sag ich mal, dankbarer für die Politik, das aufzunehmen, hat auch einen hohen Mobilisierungsfaktor. Aber bei Volker, du gerade sagst es mit den Arbeitslosenzahlen, die Erwartung ist ja schon, dass wir dieses Jahr vielleicht die 3-Millionen-Grenze überschreiten. Also liegt das vielleicht, und in Umfragen heißt es ja schon auch, dass die Leute das Thema Wirtschaft, ihre eigene Lage, Arbeitsplatzsicherheit schon auch umtreibt. Aber liegt es eben vielleicht doch daran, dass so gefühlt zumindest die Einschläge noch nicht so greifbar sind, weil wir immer eben noch, was gerade der Arbeitsmarkt angeht, eigentlich so ganz gut dastehen. Also würde mich mal interessieren, was ist da eure Erklärung dafür, dass das trotzdem dieses Thema nicht zündet, obwohl es ja wirklich sozusagen auf dem Elfmeterpunkt liegt?
Meine Erklärung dafür wäre, das hat viel mit der Psychologie des Wahlkampfs zu tun und dem, was die Parteien in ihren Programmen versprechen. Wenn du Arbeitsmarkt und Sozialpolitik ernsthaft betrachtest, und dann können wir ja mal genau schauen darauf, was die Union beispielsweise will, hat es ja auch viel mit Kürzungen, Strukturveränderungen und Abbau beispielsweise von sozialen Leistungen zu tun. Damit in den Wahlkampf zu gehen, ist, glaube ich, immer eine ziemlich schwierige Debatte, weil du versprichst den Leuten erstmal nichts Gutes. Du versprichst den Leuten, dass es schwieriger wird. Und insofern ist ja in vielerlei Hinsicht die Migrationsdebatte psychologisch betrachtet ein willkommenes Thema, weil da die Aussicht besteht, dass es den Menschen vielleicht im Land besser gehen könnte, vielleicht eine leichte Wohnung zu finden oder was alles dazu kommt, wenn man die Migration in Deutschland stärker beschränkt. Bei allen sozialpolitischen Themen, sei es die Rente, wo über Kürzungen gesprochen wird, sei es die Arbeitsmarktpolitik, wo über Verschärfung gesprochen wird, verspricht es ja auf den ersten Blick für Wählerinnen und Wähler nicht unbedingt was Gutes. Da könnte man ja unter Umständen persönlich von betroffen sein. Ja. Und das, glaube ich, ist, glaube ich, psychologisch betrachtet ein ganz starkes Hindernis, warum dieses nicht so stark zum Thema gemacht wird und man mit der Migrationspolitik ein Ausweichthema gefunden hat, was sich öffentlich besser verkaufen lässt. Jetzt ihr, haltet dagegen.
Ich würde in beiden Teilen zustimmen, Volker. Ich glaube auch, dass man sieht, dass die Parteien ihre Programme so weit weichgespült haben, dass da keine Zumutungen mit dabei sind. Auch aus Angst vor der AfD, dass wenn man sagt, wenn wir euch hier reinen Wein einschenken, dass wir vielleicht wirtschaftlich auch durch ein Tal der Tränen gehen, Klammer auf, da müsste man auch mal erklären können, was dann am Ende bei diesem Tal der Tränen, wie wir da wieder rauskommen. Diese Zumutungen will man, glaube ich, den Wählern ersparen aus Angst davor, dass sie im Zweifelsfall dann schnell zu den leichteren Lösungen abbiegen, zu den populistischen Lösungen. Ich finde das überdeutlich, dass es sich im Wahlkampf gerade wirtschaftspolitisch eher um so kurzfristige Probleme dreht, als um echte Ideen, wie man diesen Standort wieder fit machen könnte. Und ich glaube, damit wird man dann erst recht wieder Futter für Populisten schüren, denn in 4-5 Jahren wird es dann auch nicht besser werden. Katharina, vielleicht willst du nochmal konkret andicken, wie du das wahrnimmst.
Ja, also ich stimme bei allem zu. Ich würde noch einen Mini-Aspekt hinzufügen. Ich fürchte, es ist halt einfach wahnsinnig komplex. Und die Zumutung teile ich und man hat eigentlich keine langfristigen Ideen und die zahlen sich ja auch oft in der Politik nicht so richtig aus, weil das wird vielleicht in 4 Jahren dann gar nicht so sehr zu spüren sein. Aber ich sehe es ganz ähnlich. Ich spreche mit Experten, die sagen, wir sind, wie du sagst, in einer Deindustrialisierung und dieser Abbau, also wir haben dieses Verrückte, wir haben Fachkräftemangel und wir haben steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben Stellenabbauankündigungen, die wirken sich aber noch nicht aus. Also es ist so eine Ungleichzeitigkeit in diesem ganzen Ding drin. Und dann kommt diese Sehnsucht nach, naja, also wir retten einfach die Industrie, statt uns um Strukturwandel zu kümmern. Und das ist ja auch ein bisschen der Wunsch aus der Industrie logischerweise. Und das ist natürlich fatal.
Ich will nur mal ein Beispiel nennen, um meine Sache zu unterfüttern. 58% der Wählerinnen sind über 50. 42% der Wählerinnen und Wähler sind über 60 oder älter. Das heißt, in dieser Altersgruppe steckt die stärkste Klientel. Jetzt nehme ich mal das Beispiel Rentenpolitik. Friedrich Merz ist ziemlich früh hingegangen und hat gesagt, Leute, an das Rentenalter mit 67 gehen wir nicht ran. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Für uns spielt das im Wahlkampf keine Rolle. Er muss es aber faktisch nicht, weil die Gesetzeslage ja bis 2030 sagt, bis dahin wächst das auf 67 auf. Das heißt, faktisch hat er in dieser Legislaturperiode völlige Ruhe, was dieses Thema angeht. Er kann es also ganz gespannt in der Mitte der Legislaturperiode angehen, muss es aber nicht zum Wahlkampfthema machen und hat damit der SPD einen Punkt, auf den sie ja immer hinweisen wollte, die Union ist für eine längere Lebensarbeitszeit, das können wir uns nicht gefallen lassen, sofort die Luft rausgenommen. Und da merkt man ja genau dieses den Konflikten aus dem Wege gehen, ein Stück weit auch an diesem konkreten Beispiel.
Wobei das natürlich jetzt wirklich, also ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, aber vielleicht noch ein ganz kurzes Wort dazu. Das ist schon ein interessantes Phänomen, weil Friedrich Merz schimpft ja bekanntlich schon auch auf die Zeit der Kanzlerschaft von Angela Merkel und sagt ja auch, da sind viele Fehler gemacht worden. Nun gab es aber, das wirklich nur als Reminiszenz, 2005 einen Wahlkampf, wo er die CDU mit doch sehr harten sozialpolitischen Forderungen damals Wahlkampf gemacht hat bei den Bundestagswahlen und lag ja auch in den Umfragen haushoch eigentlich vorne. Und dann kam dieser Parteitag mit den Forderungen, auch Einschnitte im Sozialbereich. Und dann ist Angela Merkel eben damals ja wirklich, wurde es ja extrem knapp. Sie lag nur ganz knapp vor der SPD. Und das war ja tatsächlich, glaube ich, so ein Schlüsselmoment für die damalige Kanzlerin, dass sie dann, oder die spätere Kanzlerin, dass sie dann gesagt hat, das ist eine Lehre, keine Zumutung mehr. Und ironischerweise wird das jetzt sozusagen wieder kopiert, wiederholt, selbst von einem Friedrich Merz, der sich ja sehr von Angela Merkel absetzen will.
Aber damals waren die Voraussetzungen andere. Damals hatte die rot-grüne Bundesregierung die Hartz-IV-Gesetze erst zuvor durchgesetzt.
Das heißt, da wusste keiner, was kommt.
Psychologisch-gesellschaftliche Druck nach dem Motto, jetzt noch weitere Verschärfungen waren ganz andere, als er heute ist. Und wir haben ja, was die sozialpolitischen oder arbeitsmarktpolitischen Reformen angeht, jetzt seit der Einführung des Bürgergelds, was die Union ja wieder ein Stück weit rückabwickeln will, keine größeren arbeitsmarkt- oder sozialpolitischen Reformen erlebt.
Ich habe an euch eine konkrete Frage nochmal, was mich eben aus der Wirtschaft ereilt, was tatsächlich deckungsgleich ist, ist, jeden, den ich frage nach der Schuldenbremse, alle sagen, die muss auf jeden Fall gelockert werden. Ich habe noch keinen einzigen Unternehmer gehört, der gesagt
Tolles
hat,
tolles Thema.
Nee, lieber nicht. Ja, genau.
Ganz schwieriges Thema.
Aber natürlich, also was auch immer dann gleich dahinter herkommt, ist, ja, aber auf gar keinen Fall Investitionen oder Subventionen von irgendwelchen Sozialprogrammen oder irgendwelchen Sozialleistungen, sondern eben Stichwort Infrastruktur. Ich war neulich bei einem Industrieunternehmen, der mir ein schönes Beispiel genannt hat, der gesagt hat, wissen Sie, in den letzten 10 Jahren müssen unsere Schwerlasttransporte immer größere Routen fahren, weil die Brücken so marode sind, dass sie da nicht mehr drüber fahren können. Also das ist sozusagen das, was sich im Klein-Klein auf der Ostalb dann auswirkt. Deswegen die Frage, kommt die Lockerung der Schuldenbremse?
Also da wäre mein Vorschlag tatsächlich, ich würde das ein bisschen zurückstellen und erst einmal gucken, was die Parteien fordern und was das dann kostet und wie sie sozusagen dieses Finanzierungsproblem lösen wollen, weil das steht ja sozusagen erst ganz hinten erstmal. Also ich würde erstmal tatsächlich anfangen, zum Beispiel das, was du ja auch, Katharina, erzählt hast, natürlich diese Sorgen, die Standortprobleme, hohe Energie, Steuern, Abgaben, die Bürokratie, das sind natürlich, also ich würde schon sagen, auch wirklich berechtigte Forderungen. Wenn man sich mal den Strompreis anguckt, den Industriestrompreis, da liegen wir so im Schnitt bei 20 Cent pro Kilowattstunde. In den USA ist das deutlich günstiger, das sind 8,4 Cent. Und ein zentrales Problem sind natürlich auch die hohen Netzentgelte. Die belasten eben gerade auch viele Industriekunden, auch wenn gerade die Energieintensiven da gezielt entlastet werden. Aber das sind so zentrale Themen, glaube ich, wo, was den Standort angeht und die Wettbewerbsfähigkeit, auch die relativ hohe Unternehmensbesteuerung, da sagt auch die OECD, liegt Deutschland schon ziemlich weit vorne, was die Höhe der Unternehmensbesteuerung angeht und auch was Sozialabgaben angeht. Also insofern, es gibt akuten Handlungsbedarf und ich würde jetzt tatsächlich mal so ein bisschen einsteigen. Die Parteien haben ja schon sehr umfassende Vorschläge gemacht, was sie zum Beispiel verbessern wollen und den Standort oder wie sie den Standort Deutschland attraktiver machen wollen. Vielleicht sollen wir da mal so ein bisschen anfangen.
Ja, aber fangen wir mal an mit der Steuerpolitik. Also ich meine, da gibt es ja die klaren Forderungen. Die Union möchte eine Unternehmenssteuerreform, möchte runter auf 25%. Das ist im internationalen Wettbewerb sicherlich ein notwendiges Argument, weil den kann man sich nun mal nicht entziehen. Die Frage ist am Ende aber, und dann sind wir ja fast schon wieder bei der Schuldenbremse, wie kann man das finanzieren? Und da sind ja die Fragen im Moment noch völlig offen, weil ja auch gleichzeitig die Bürger bei der Einkommensteuer entlastet werden sollen. Und es wurde ja auch schon ausgerechnet, dass die Union wirklich Entlastungen von fast 100 Milliarden Euro verspricht, ohne dass an irgendeiner Stelle deutlich war, dass es eine Gegenfinanzierung gäbe. So habe ich zumindest einige Institute wahrgenommen. Gibt es da eine andere Wahrnehmung hier im Raum?
Leider nein, wir sind uns da irgendwie einig, ne? Also das ist der Tenor unter allen Ökonomen, die sagen, das ist ein guter Ansatz. Unternehmenssteuern müssen runter. Das ist ein strukturelles Problem, was wir lange angehen müssen, weil uns sonst die Unternehmen abhauen, tatsächlich auch industrielle Standorte verlagern. Aber darauf gibt es keine Antwort, außer den Vorschlag, es zu machen. Das ist bei der FDP so, das ist bei der Union so und dafür gibt es auch Applaus. Und gleichzeitig sagen alle, das ist null gegenfinanziert. Denn gleichzeitig wollen die auch keine Zumutungen verteilen, außer zu sagen, ja, Bürgergeld, das schaffen wir jetzt ab oder strukturieren es um. Also da würde ich dir zustimmen, das ist das große Manko, das ist überhaupt nicht gegenfinanziert. Und insofern wird es so schnell Verhandlungsmasse werden, Es sei denn, die Schuldenbremse fällt, dann wären wir jetzt wieder schön bei dir, Katharina. Natürlich würde ich, es wäre super, wenn wir diesen Scoop hätten am Ende dieser Sendung, dass wir alle die Wette eingehen, die Schuldenbremse fällt im Laufe dieser Legislatur oder gleich zum Einstieg bei den Verhandlungen. Das ist die Quadratur des Kreises. Wo kommt die Kohle her?
Wobei natürlich die Union argumentiert und sagt, wenn der Standort attraktiver wird, dann setzt es auch gewisse Wachstumsimpulse frei. Da war mal von 2% die Rede.
Aber das ging immer zeitverzögert.
Natürlich, und ob es dann wirklich 2% sind, das muss man natürlich auch in Frage stellen, aber Deutschland hat natürlich im Augenblick ganz klar ein Wachstumsproblem und das schlägt dann letztlich eben auch durch auf die Sozialkassen, auf die Steuereinnahmen und so weiter. Ich würde so ein bisschen breiter fassen, also Union und FDP setzen vor allen Dingen bei der Unternehmensbelastung im Steuerbereich an, da wollen sie deutlich ran. SPD und Grüne haben so ein bisschen einen anderen Ansatz, die sagen, wir wollen Investitionen gezielt fördern, weil das Problem
das
ist natürlich...
US-Programm, ne? Von
genau,
Herrn Biden.
Das Problem ist natürlich bei der Unternehmensbesteuerung, das hat sehr breite Streueffekte, davon profitieren natürlich alle, egal ob sie investieren oder nicht. Und ein zweites Problem ist, wir haben in Deutschland vor allen Dingen Einzelunternehmen und Personengesellschaften und die zahlen keine Körperschaftssteuer, sondern Einkommensteuer. Das sind immerhin 70% aller Betriebe in Deutschland. Also an denen ginge so eine Reform so ein bisschen vorbei. Und deswegen sagen Grüne und SPD, wir wollen gezielt 10% soll jeder bekommen, der neu investiert. Auch da gäbe es natürlich Mitnahmeeffekte, weil wenn ein Unternehmen automatisch investiert, sowieso investieren will, dann nimmt es natürlich gerne noch die 10% Prämie mit, die die SPD zum Beispiel verspricht. Also da sind aber eben so zwei bisschen unterschiedliche Ansätze, die finde ich ganz interessant. Beides würde dem Standort sicherlich helfen, auf jeden Fall. Aber auch da muss man natürlich sagen, ich habe auch mal die Zahlen angeguckt, also Senkung der Körperschaftssteuer, da wären wir so bei geschätzten 23 Milliarden Euro, was das pro Jahr kosten würde. Bei der Investitionsprämie wären es 12 bis 27 Milliarden Euro, also je nachdem, wie die dann ausgestaltet ist. Also auch das ist ungefähr trotzdem die gleiche Range. Aber das, was wir schon alle besprochen haben, die Frage ist, wo kommt das Geld her?
Da würde ich jetzt auch gleich schon mal nüchtern einen Schritt weitergehen und wir sagen, wir werden ja auch Stand heute und aufgrund aller Umfragen davon ausgehen müssen, dass wir es am Ende mit einem Koalitionsmodell zu tun haben werden. Welchen Farben lasse ich mal dahingestellt, aber wo die verschiedenen Ansätze, die auf dem Tisch liegen, mehr oder weniger zusammengebunden werden müssen. Also es wird weder die reine CDU-Lösung geben, noch die reine SPD-Lösung, wenn wir mal von der Konstruktion ausgehen. Das heißt, man wird sich bei all diesen Fragen irgendwo in der Mitte finden müssen. Und dann haben wir, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, auch noch die Debatte, dass wir mehr für die Verteidigung ausgeben sollen, was ja auch noch alles obendrauf kommen sollte. Da reichen ja auch die 2% offenbar in Zukunft nicht mehr aus. Und dann sind wir automatisch wieder bei der Frage mit der Schuldenbremse.
Gut, wobei da kommt ja noch mehr dazu, Volker.
Da kommt noch mehr dazu.
Die Strom, also genau. Die hohen Energiepreise, ich glaube, Katharina, das kannst du wirklich mehr als bestätigen, das ist für die ganzen Unternehmen in der Produktion das Megathema einfach, weil wir trotz Ausbau der Erneuerbaren immer noch das Problem haben, weil eben die Netzentgelte umgelegt werden und die, also damit wird ja der Straßenausbau bezahlt und das ist das große Problem, oder?
Das ist das Problem und das ist auch eine ganz klare Forderung, die ich von allen Seiten höre und also ehrlich gesagt gehen die auch davon aus, dass die Netzentgelte gedeckelt werden. Also es kann sich eigentlich niemand vorstellen, dass das nicht kommt, weil wir eben diese riesen Trassenausbauten vor uns haben und ganz klar ist, dass das nach oben schießen wird in den nächsten Jahren. Also insofern absolut und also ehrlich gesagt, was ich jetzt so in dem Programm gelesen habe, ich gehe auch eigentlich fest davon aus, dass es tatsächlich eine D'accord-Meinung unter den möglichen Koalitionspartnern ist, oder?
Das wollen wirklich eigentlich alle, also an die Netzentgelte wollen alle ran, weil sie einfach sehen, das ist ein Riesenproblem. Wobei ich auch mal die ketzerische Frage gern in den Raum werfen würde, ist denn die energieintensive Industrie überhaupt noch mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig in Deutschland? Kriegt man das Problem in den Griff oder wird das so ein Dauersubventionsbereich, der den Staat enorm viel Geld kostet oder muss man nicht ein Stück weit akzeptieren, dass bestimmte Industrien in Deutschland faktisch eigentlich keine Zukunft mehr haben? Also ich finde so, diese Frage ist heikel, das weiß ich natürlich, aber die würde ich eigentlich
aber es ist wichtig, kurz mal die zu stellen, wenn aber ich da ja, einwerfen darf, absolut. Ganz kurz, weil ich muss demnächst auch leider euch schon wieder verlassen, weil die nächste Koalition drängt. Aber ich habe genau darüber jetzt mit einem klassischen energieintensiven Unternehmen gesprochen, eine Gießerei, die es tatsächlich noch gibt in Baden-Württemberg. Und habe den Unternehmer das gefragt und dann hat er mich angeguckt und ganz lange geschwiegen. Habe ich gesagt, sind Sie denn eigentlich hier noch richtig? Funktioniert das eigentlich noch? Und dann hat er gesagt, er kämpft, solange das irgendwie geht. Und ich finde, in diesem Satz steckt schon ganz schön viel drin. Also klar ist, wenn wir das mit einer Energiewende hinkriegen wollen, dass hier weiter Industrie stattfindet, geht es nicht ohne Wasserstoff. Und diese ganze Perspektive, die ist natürlich da, aber alle Experten, Expertinnen sagen auch, grüner Wasserstoff, Leute, das dauert halt einfach noch eine ganze Weile. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Deswegen, da sind ganz viele Fragezeichen dahinter und da würde ich den Ball gleich wieder Sandra zuspielen, weil du ja vorhin auch ganz klar gesagt hast, dieses Szenario und den Mut auch sowas auszusprechen oder darüber zu sprechen, der fehlt eigentlich in der Politik, oder?
Also das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, wenn die Wirtschaftswissenschaftler, mit denen ich geredet habe und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, die sind eigentlich darin relativ klar. Die sagen, wir müssen den Leuten reinen Wein einschenken. Bestimmte Teile der Schwerindustrie wird es hier nicht mehr geben. Genauso wie hier kein Dünger mehr hergestellt wird von der BASF, weil es kein billiges Gas mehr geben wird.
Aber wenn ich mal kurz dazwischen darf, ich nehme da einen sowohl als auch wahr. Also ich nehme auch viele Unternehmen wahr, die sagen, wenn es irgendwie geht, bleiben wir hier und wir verweigern uns auch nicht der technologischen Modernisierung, also beispielsweise Umstieg auf Wasserstoff. Es ist nicht so, dass es hier große Fluchtbewegungen gibt, auch weil sich solche Firmen natürlich nicht ganz so leicht von A nach B verschieben lassen. Also da gibt es schon auch den Willen, dann den Anpassungsprozess auch mitzumachen und trotzdem hier zu bleiben.
Ich glaube nicht, dass es am Willen der Unternehmen mangelt. Ich glaube, dass es irgendwann an der faktischen Verfügbarkeit von günstigem Wasserstoff fehlt. Das ist ja alles noch ein großes Wunschgebäude. Ja. Das kommt ja alles noch überhaupt gar nicht rüber. Oder auch diese ganzen Entlastungen bei Energiepreisen, also bei Stromsteuern auf EU-Niveau, das steht auch im CDU-Programm drin, Netzentgelte. Die Ökonomen rechnen das zusammen und sagen, das wird bei weitem nicht reichen, um die Entlastung zu bringen, dass energieintensive Branchen ihre Fertigung hier komplett weitermachen können. Warum macht es in einem Hochtechnologieland, und das wäre unsere ökologische Nische, warum macht es in einem Hochtechnologieland Sinn, chemische Vorprodukte oder Gießereiprodukte hier zu produzieren, statt sie zu importieren? Ich weiß, dass das jetzt ketzerisch ist und für niemandem, ich sehe das Leid und die Arbeitsplätze, die da dran hängen, das Leid der Unternehmer.
Aber
ich glaube
Argument,
allerdings, da müsste man ernsthafter diskutieren drüber.
Aber ein Argument könnte ja auch sein, dass sie hier auf einem hohen ökologischen Standard produziert werden und nicht auf einem eben bescheidenen Standard irgendwo in der Welt, der auf ökologische Belange keine Rücksicht nimmt.
Aber du müsstest sie dann schützen, dann musst du sie ganz massiv schützen. Und dieses CBAM, Grenzausgleichssteuer, wird gerade von der EU-Kommission aufgeweicht. Wir hören die Diskussion, die hat heute gerade Fahrt aufgenommen. Ich glaube, wir werden sehr, sehr viele Punkte erleben, wo wir uns in einer idealen Welt Schulz für unsere Industrie, Schwerindustrie vorstellen könnten. Aber dazu muss der europäische Schutzmechanismus funktionieren. Und zwar auf längere Sicht. Denn wir werden länger Schutz für sowas benötigen, wenn wir wirklich auf Wasserstoff umsteigen wollen.
Ich will nochmal, da will ich ein konkretes Beispiel nennen, das das ganz schön aufzeigt, dieses Dilemma auch von wegen rein Wein einschenken. Friedrich Merz hatte ja neulich in Bochum ausgerechnet gesagt, also er hat große Zweifel, dass der schnelle Umstieg auf Wasserstoff gelingen mag und in Richtung eine klimafreundliche Stahlerzeugung. Und darauf gab es natürlich einen riesen Shitstorm. Die Gewerkschaften sind über ihn hergefallen. Natürlich die politischen Gegner haben alle kritisiert, wie kann er das ausgerechnet an einem Stahlstandort da verkünden. Aber Merz hat eben gesagt, naja, wo soll denn der Wasserstoff so schnell herkommen? Das ist ja auch eine sehr heikle politische Frage und da ist auch unter der Ampelregierung leider zu wenig passiert. Naja, aber auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, dass Merz dann jetzt Mitte Januar dann umgeschwenkt ist und hat in einem Interview gesagt, natürlich sei auch er ein Befürworter der regenerativen Energien und natürlich sei er auch ein Befürworter einer grünen Stahlproduktion. Also ich will nur sagen, das ist ein sehr schwieriges Thema, da sind keine Blumentöpfe zu gewinnen für die Politik. Und insofern geht man natürlich damit jetzt auch entsprechend mit samt Handschuhen an. Aber das Grundproblem bleibt natürlich erhalten. Und es gibt ja auch Zahlen, es gehen in Deutschland Monat für Monat zahlreiche Industriearbeitsplätze schlicht verloren. Und wir haben natürlich auch den Wandel von der Industrieproduktion oder von der Produktion in Richtung Dienstleistungen, der ist ja auch vorhanden. Den haben andere Länder, waren da ja schon viel schneller. Deutschland war da sozusagen noch eine Insel der Seligen. Aber dieser Prozess findet ja statt.
Aber das A und O bleibt natürlich auch am Ende, und wir sehen es ja beispielsweise gerade bei der Automobilindustrie, die Frage, wann und zu welchem Zeitpunkt geht man notwendige Modernisierungsschritte richtig an? Und wenn wir auf die Automobilindustrie schauen, und da gucke ich nochmal nach Stuttgart, da hat man ja auch eine Weile einiges verpennt, was die Elektromobilität angeht. Und jetzt gibt es da einen Aufhol- und Nachholprozess und man merkt, man ist da nicht so schnell, wie man eigentlich hätte sein müssen. Deswegen bekommt ja jetzt der Kampf gegen das Verbrenner aus nochmal eine große Bedeutung. Aber eigentlich sind das ja auch aufgelaufene Defizite, die jetzt in kürzester Frist aufgeholt werden müssen. Und wenn jetzt gerade Porsche sagt, also der Verbrenner spielt für uns noch eine große Rolle. Katharina, warum tun Sie das?
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so eine Panikreaktion, auch weil die Exporte, wir hängen an den Exporten, wissen wir alle. Und der chinesische Markt ist eingebrochen für die Autoindustrie und das spüren die halt ganz extrem. Und sie sehen, sie können eben in Europa mit Elektromobilität einfach noch keinen Blumentopf gewinnen. Das heißt, es reicht einfach nicht. Und dann ist natürlich klar, dass sie sagen, okay, also in der Not, wir müssen irgendwie, also machen wir irgendwie alles und Porsche funktioniert super mit Verbrenner, kennen wir uns aus und dann produzieren wir sozusagen beides und das andere Standbein wollen sie ja nicht aufgeben. Die Forderung nach Ladesäulen, Ausbau und so weiter, das ist ja alles weiterhin da, aber man hat eben Angst, dass man sich verkalkuliert, obwohl man viel zu spät losgelaufen ist.
Und wie soll sich die Politik in dieser Situation verhalten? Also was machen die Wahlkämpfer dazu? Für wen spielt die Elektromobilität eine große Rolle? Für die Grünen ganz sicherlich, für die SPD in Teilen auch. Wie ist da eure Wahrnehmung? Ist das ein großes Thema?
Naja, also sagen wir so, wenn man jetzt nochmal auf die Programme schaut, gibt es halt fundamentale Unterschiede. FDP und Union sagen tendenziell, also Union will natürlich vor allen Dingen, hat so sozusagen die Wundertüte Bürgergeld entdeckt, wo dann durch die Einsparungen da und die Reformen dort soll dann irgendwie das Geld sprudeln, inklusive eben Wachstumsimpuls und dann kann man das irgendwie schon finanzieren. Wie die FDP ist ja, was so die ganze Steuerpolitik angeht, ja noch viel großzügiger. Also die will ja am meisten entlasten, vor allen Dingen aber Spitzenverdiener, muss man auch sagen. Das ist natürlich auch die Frage ordnungspolitisch, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Naja, und SPD und Grüne wollen an die erklärtermaßen an die Schuldenbremse ran, haben ja auch milliardenschwere Staatsfonds sozusagen, spielen damit, wo aus denen dann zum Beispiel die Infrastruktur, die marode finanziert werden soll. Digitalisierung ist ja auch ein großes Thema, über das ja auch viele Unternehmen einfach klagen, weil sie sagen, die Genehmigungsprozesse dauern deswegen auch so lange. Also da sind wir dann doch jetzt wieder ganz schnell bei der Finanzierung. Am Ende des Tages, wie gesagt, auch da gibt es halt höchst unterschiedliche Konzepte zwischen den Parteien und die Frage ist jetzt, geht das alles, was die Parteien uns sozusagen als süße Trauben dahingelegt haben, funktioniert das alles mit Schuldenbremse oder geht es eben nicht nur am Ende mit der Reform der Schuldenbremse? Vielleicht sollten wir ja doch mal auf dieses Thema zu sprechen kommen.
Wo du es ansprichst, die Frage würde ich gerne nochmal nach Stuttgart geben zu Katharina, bevor wir sie hier verabschieden müssen. Schuldenbremse, wie nimmst du das wahr?
Ja, Schuldenbremse ist ein Muss. Wirklich kein Unternehmen sagt, dass es ohne Schuldenbremse lockern, nicht die Schuldenbremse selbst, dass es ohne gehen kann. Und das ist auch eine ganz klare Erwartungshaltung neben der Bürokratie. Jörg, die hast du gerade schon angesprochen, das ist natürlich auch was, was immer wieder kommt, wo jeder aber auch so ein bisschen so eine eigene Vorstellung hat, was Bürokratieabbau, glaube ich, heißt. Aber ja, Schuldenbremse lockern ist quasi der Auftrag an die nächste Bundesregierung. Und ich sage damit ciao und bin gespannt, was aus der Schuldenbremse und allem anderen wird. Ich wünsche euch noch viel Spaß.
Danke, bis zum nächsten Mal, Katharina. Danke. Ich schließe mich dem an. Und ich würde auch meinen, dass das Bürgergeld hast du angesprochen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich glaube, auch weil es so viele Debatten schon seitens der Ministerpräsidenten der CDU-geführten Bundesländer gibt, dass man zumindest an der Schuldenbremse Korrekturen vornehmen wird, um sich einfach mehr Spielraum zu erarbeiten. Wenn du die Steuersenkungspolitik beispielsweise durchführen willst, die die Union ja auch in mehreren Schritten bis 2029 durchsetzen will, also nicht im großen Rand, sondern in mehreren kleinen Schritten, dann musst du dir auf der anderen Seite für all die Infrastrukturfragen, die wir haben, für all die Finanzierungsfragen, die wir im Blick auf die Bundeswehr haben, auch einen Finanzierungsspielraum erarbeiten. Und da kommst du eigentlich ein Stück weit an der Schuldenbremse, an den Korrekturmechanismen nicht vorbei. Und ich gehe mittlerweile fest davon aus, dass es beispielsweise bei einem Bündnis von Union und SPD, was im Moment ja als relativ wahrscheinlich gilt, in jedem Fall dazu kommen wird.
Das ist total interessant, weil wirklich davon ja in den Programmen super wenig zu finden ist, also total versteckt überall. Ich will das mal kurz um diesen internationalen Aspekt ergänzen, weil ich auch viele internationale Zeitungen lese. Die gehen alle davon aus, dass die Schuldenbremse fällt. Also sie gehen im Grunde genommen, die sagen, das ist ein totales noch die Augen zuschmieren. Wir können das quasi nicht laut sagen, Aber natürlich wird die Schuldenbremse fallen. Also insofern, ich finde es eine sehr aufgeladene Diskussion, aber auch irgendwie ein echt elegantes Durchmogeln. Wie siehst du das denn, Jörg?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir hatten im anderen Podcast Volker und ich da uns schon
kräftig
sehr kräftig gestritten, wie das mit der Schuldenbremse weitergehen soll. Also ich finde, so ein bisschen das Problem ist, dass diese Diskussion in Deutschland aus der Ideologie getrieben ist, was so ein bisschen auch an der FDP liegt, die das immer so, ich sag mal so sakrosankt erklärt hat, insofern da eigentlich auch verhindert hat, dass man dann nochmal in einem ruhigen Ton sich auseinandersetzen kann. Dann liegt es natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, an der deutschen Geschichte von wegen Verschuldung, Sicherheit der Währung. Also da sind die Deutschen, glaube ich, so speziell sehr sensibel. Und natürlich neigt der Staat ja immer auch dann dazu, vielleicht doch mehr auszugeben und das Geld in falsche Bahnen zu lenken. Aber mittlerweile, glaube ich, kann man schon sagen, dass eigentlich die meisten Experten internationalen Organisationen, also selbst der Internationale Währungsfonds, den man wirklich nicht vorwerfen kann, dass er jemand ist, der da breite Staatsinvestitionen das Wort redet, also selbst der sagt, man sollte da rangehen. Also ich denke mal, insofern hat auch die Politik da jetzt schon auch sehr viel Unterstützung bekommen, sehr viel Fachexpertise. Die Frage ist natürlich, aber das würde diesen Podcast natürlich sprengen, ist immer auch die Ausgestaltung von so einer Reform, weil sie immer auch missbraucht werden kann.
Nein, aber da hat es doch eine Entwicklung in der kompletten Debatte gegeben. Es ist doch nicht mehr so, dass die einen sagen, also wir müssen jetzt hier die Tüte aufmachen, um das Geld auszugeben für alles Mögliche, sondern es gibt doch eine klare Konzentration auf investive Bereiche. Also all die Bereiche, und da gibt jetzt keine Partei, die jetzt groß sagen würde, wir brauchen das für konsumtive Zwecke, sondern wirklich da, wo Not herrscht. Also Investitionen in Straßen, Schulen und all das, was für die Modernisierung der Gesellschaft notwendig ist, dass da Geld in die Hand genommen werden muss. Und diesen Korridor nehme ich schon wahr. Das wird man nachher abwarten müssen, was da noch an Ideen dazu gepflastert wird. Aber erstmal hat es da schon eine Verengung gegeben, dass es hier nicht um beliebige Finanzmittel geht, die irgendwo ausgegeben werden können, sondern wirklich ganz stark eine Konzentration auf die investiven Bereiche, die der notwendigen Modernisierung der Gesellschaft hilfreich sind.
Gut, da würde ich sagen, Büchse der Pandora, das ist ein Momentum, das ist, glaube ich, trotzdem immer gegeben. Und also wo ich dir auch zustimme, also ich denke mal, der enorme Infrastrukturbedarf, weil ihr eben auch gesagt wird, Deutschland investiert, hat ja so viel investiert. Das Problem ist ja immer bei diesen ganzen tollen Rechnungen und diese Wahnsinnsmilliardenbeträge, die da kommen, dass man dann nie dagegen gerechnet hat, wie groß der Abschreibungsverlust war. Und dann schrumpft sozusagen dieser gigantische
Ja, aber das Beispiel, was Katharina vorhin hatte mit diesen LKW-Fahrten, die Kilometer Umwege fahren.
Ja, das ist ja jetzt eher ein Argument sozusagen auch gegen Christian Lindner, weil Christian Lindner, der ehemalige Finanzminister, immer wieder betont hat, wir haben so viel investiert. Wie gesagt, wenn man mal die Abschreibungsverluste dagegen rechnet, dann schrumpfen diese vermeintlichen Investitionen dann sehr schnell zusammen. Wir haben ein Problem auch auf Länderebene. Die Länder dürfen sich ja gar nicht verschulden, weil sie eben weil die Schuldenbremse da ganz rigide ist. Auch da gibt es ja, Volker, du hast es auch gesagt, einen großen Bedarf. Aber ich glaube schon, das Problem, Büchse der Pandora, das ist real. Und das zweite Argument, was durchaus, finde ich, Gewicht hat, selbst wenn man die Reform der Schuldenbremse ganz rigide fassen würde, gäbe es immer die Gefahr, dass dann die jeweilige Regierung sozusagen ihre Steuergeschenke über den regulären Haushalt verteilt. Das kannst du ja über die Reform der Schuldenbremse nicht ausschließen. Also das ist zum Beispiel auch ein sachliches Argument, was man nicht wird lösen können. Aber ungeachtet dessen ist auch mein Eindruck, wobei dann auch wieder die Frage wäre, wie sind die Mehrheiten im Bundestag? Man bräuchte ja für eine Reform der Schuldenbremse eine Zweidrittelmehrheit. Haben wir die dann noch nach den Bundestagswahlen?
Die AfD ist ganz dagegen.
Genau, der Zug fährt schon, glaube ich, auch politisch schon in diese Richtung.
Also ich meine, es ist schön, dass ihr sagt, der Zug fährt in diese Richtung und ich höre diese Ausrichtung auf Infrastruktur, also wenn Schulden dann für Infrastruktur und nicht für konsumtive Ausgaben. Ich finde, das hört sich alles super an. Es fällt mir allerdings schwer, das zu glauben, denn wir haben am Anfang angerissen, was glaube ich auch für viele, viele Leute schwer wiegt bei der Überlegung, was sie eigentlich wählen, dass einfach auch ein riesiges finanzielles Loch demnächst in der Rentenkasse klafft und in der Pflegeversicherung. Da haben wir Also das fällt irgendwie alles so ein bisschen hinten runter, weil da will man den Leuten auch nichts zumuten und sagen, ja, das ist alles nicht so schlimm. Aber Büchse der Pandora und Verführung, das dann irgendwie nochmal aufzumachen, weil doch irgendwo krasse Löcher gestopft werden müssen, sollten wir da nicht nochmal drüber reden?
Ja, das ist ein interessanter Hinweis. Und ich gehe mal darauf ein, ich war jetzt gerade vorgestern bei einer kleinen Wahlkampfveranstaltung mit Hubertus Heil bei mir im Kiez. Das war am Nachmittag, da waren jetzt nicht sehr viele Leute da, aber Hubertus Heil und die Abgeordnete für Pankow, die haben das natürlich wirklich zum Thema gemacht. Im Saal waren auch jetzt überwiegend ältere Leute und da spielte natürlich die Rente und die Rentengarantie eine ganz große Rolle. Fakt ist ja, den Kompromiss zum Rentenpaket 2 hat es ja nicht gegeben. Das heißt, das Rentenniveau von 48% gilt jetzt noch bis Mitte dieses Jahres. Und dann würde die allmähliche Absenkung bis auf 44% im Jahr 2035 beginnen. Die SPD will das natürlich nicht. Für die Union stellt das erstmal kein Problem dar. Deswegen sagt ja die Union, wir machen dann eine Regelung, dass die Leute dann eben bis zu 2000 Euro dazu verdienen können. Aber wenn es nachher um die Frage geht, wie sieht so ein Koalitionsvertrag aus, nehmen wir mal an, es käme zur Union und SPD in diesem Bündnis, dann wird das natürlich verhandelt werden müssen. Und da können wir jetzt noch nicht absehen, was da am Ende steht oder ob es irgendwelche andere Kompromisslinien gibt. Und in der Tat, der Finanzierungsbedarf wäre gegeben, weil ja auch das zweite Projekt, was die FDP einbringen wollte, der Generationenkapital, quasi der Kapitalstock, jetzt auch nicht kommt. Das heißt, die Frage nach alternativen Finanzierungsmodellen ist im Moment nicht gegeben und die Probleme wachsen in der Tat damit auf.
Und man muss ja auch noch mal sehen, ich erinnere dran, zur Zeit einer großen Koalition, wobei man kann das jetzt gar nicht mehr große Koalition nennen, selbst wenn es Union SPD wäre. Aber wir haben da auch nicht die besten Erfahrungen gemacht, weil da hat man, das war natürlich auch noch wirtschaftlich andere Zeiten, aber da hat man sich so gegenseitig, ich sag mal so, die Lieblingsprojekte zugespielt. Das ist ein bisschen salopp, locker jetzt vielleicht ein bisschen formuliert. Aber die GroKo ist jetzt nie aufgefallen durch eine ganz sparsame, rigide Haushaltspolitik. Und die Gefahr bestünde natürlich weiterhin auch bei einer Union-SPD geführten Regierung, dass man, ich weiß nicht, ob man sich dann wirklich darauf verständigen könnte, auch zu sagen, ja, wir müssen jetzt aber auch irgendwo Zumutungen beschließen. Also ich finde SPD und Zumutungen, das ist für mich so ein bisschen ein Widerspruch, aber Union auch. Also Union und selbst auch nicht, Grüne auch nicht, natürlich.
Die GroKo und auch die jetzige oder die ehemalige Ampelkoalition hatte ja das große Glück, dass wir bis zuletzt es mit einem Beschäftigungsaufwuchs zu tun hatten in allen Bereichen. Also 35 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte hatten wir in diesen Größenordnungen noch nie, 46 Millionen insgesamt. Und insofern war das ein bisschen vom Glück gezeichnet. Wenn wir jetzt aber wirklich erleben, dass wir auf dem Arbeitsmarkt eine Umkehrsituation hätten, dass es eben wegen der Abbau der Industriearbeitsplätze und in allen Bereichen zu Schwierigkeiten kommt, dann wachsen natürlich die rentenpolitischen Probleme nochmal an, weil dann die Zahl der Beitragszahler sinken würde. Also insofern ist das ein Stück weit unabsehbar, was da auf uns zukommt. Und ich stelle mir da im Moment Kompromisslinien in jeglicher Art ziemlich schwierig vor. Also man wird eher nach Umgehungstatbeständen suchen, wo beispielsweise dieses Modell der Union mit den Hinzuverdienstgrenzen an Bedeutung gewinnen könnte, nach dem Motto, die Rente ist bescheiden, aber ihr könnt ja noch dazu verdienen. Das geht aber auch nicht für jeden, sondern nur für die, die noch arbeiten können.
Ich wollte es nochmal umgekehrt sagen, aus Sicht der Wirtschaft, wenn wir wirtschaftlich eine längere Flaute erleben und gleichzeitig, weil es nicht anders geht, weil es keine anderen Konzepte geht, wenn dann gleichzeitig die Beiträge wachsen, die sowohl Unternehmen als auch Individuen bezahlen müssen, das ist echt schlecht für diesen Standort. Also das macht ihn ja in doppelter Weise unattraktiv und es könnte dann auch so eine Abwärtsspirale werden. Also insofern würde ich gerne nochmal die Dringlichkeit auch aus Sicht der Wirtschaft sehen, nicht nur aus Sicht des individuellen Beitragszahlers, der denkt, ich habe keine Lust auf 22% Beitrag in die Rentenkasse und 7% in die Pflegeversicherung. Das ist auch ein wirtschaftliches Problem, was wieder unsere, ja, die Sozialversicherungslasten irgendwie nochmal erhöht.
Aber wenn ich das alles mal rumdrehe mit Blick auf unser Ausgangsthema, was heißt das für den Bundestagswahlkampf? Wir merken ja, wir nähern uns jetzt so allmählich Themen und Aspekten an, über das Bürgergeld haben wir noch gar nicht geredet, da gibt es auch keine leichte Antwort, die ja für jeden Wahlkämpfer bedeuten, dass er gegenüber den potenziellen Wählerinnen und Wählern sagen müsste, also hör mal, in Zukunft sieht es nicht mehr so gut aus. Und das macht das Thema natürlich für einen Wahlkampf unattraktiv, oder?
Also ja, ich sehe das auch und würde jetzt auch so langsam auf die Zielgeraden mal so ansteuern. Aber Also ich glaube, man kann trotzdem so zwei Punkte so aus meiner Sicht festhalten. Es gibt enormen Handlungsbedarf und man kann immerhin sagen, also das geben wirklich alle harten Fakten, geben das her, zeigen das Deutschland. Es muss sich fundamental was ändern, weil dieser Standort massiv unter Druck geraten ist, auch wenn ich tatsächlich auch der Meinung bin, dass wahrscheinlich viele Industriearbeitsplätze sich trotzdem nicht retten lassen werden. Ungeachtet dessen besteht akuter Handlungsbedarf. Die Frage ist aber, die Mittel bleiben begrenzt. Das wird man auch faktisch über die Schuldenbremse jetzt nicht unendlich lösen können. Da wird die Union immer einen Riegel vorschieben. Volker, du hast vorhin mal die Verteidigungsausgaben erwähnt. Ich meine, 3,5% sind mittlerweile fast, oder 3% sind mittlerweile gesetzt. Das wäre nochmal 20, 40 Milliarden mehr im Haushalt pro Jahr. Da ist ja auch die Frage, wo soll das irgendwie alles herkommen? Und insofern stelle ich mir schon noch die Frage, ob wir nicht ein Stück weit auch darauf zulaufen, dass es ohne Einschnitte am Ende des Tages nicht gehen wird. Oder man sagt sowas, wir erhöhen die Mehrwertsteuer. Deutschland steht ja noch vergleichsweise günstig da. Auch da könnte man natürlich auch Kapital nochmal oder halt Finanzierungsquellen sozusagen mobilisieren. Das ist ja auch schon mal passiert unter einer unionsgeführten Regierung. Aber also das ist die Quadratur des Kreises, glaube ich. Und am Ende des Tages wird auch die Politik, egal wer jetzt am Ende die neue Bundesregierung stellen wird, also ohne Einschnitte, vielleicht sogar auch im Sozialbereich, wird es am Ende des Tages nicht gehen.
Aber das heißt doch praktisch betrachtet oder ganz faktisch betrachtet, das sind alles Themen, die dann nach der Wahl in einer großen Ernsthaftigkeit angegangen werden müssen. Das sind keine Themen, mit denen du im Wahlkampf groß punkten kannst, weil es ja jetzt in diesen Tagen schlicht darum geht, wer kommt mit welchem Prozentsatz am Ende in den Bundestag und wer verspricht den Menschen oder wer gibt den Menschen die meiste Hoffnung, dass es besser werden könnte, weil das ist ja immer noch die Kernaussage, die man in einem Wahlkampf wie in einem Verkaufsgespräch zu treffen hat. Ich verspreche dir etwas Gutes.
Ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Frage des Menschenbildes, wenn ich mich da einschalten darf. Also verkraften, sind Menschen in der Lage, wenn sie eine Vision haben, auf die sie zulaufen können, auch mal Härten hinzunehmen und Einschnitte? Oder verspricht man ihnen was, wodurch ein Wahnsinnsdruck auch im Kessel entsteht, diese Wahlgeschenke nach der Wahl dann auch zu liefern? Und dann sind diese Einschnitte überhaupt gar nicht eingepreist. Ich glaube, dass, und die Wahlkämpfer tun mir auch leid, mir tun die Parteien leid, die gegen populistische Versprechen anarbeiten und sagen, sie müssen immer noch mehr Umverteilung, Besitzstandswahrung und Wohlfühlökonomie liefern. Also insofern, aber sie schaufeln sich quasi eigenes Grab, das befürchte ich, weil sie daran gemessen werden, was sie versprochen haben. Und da steht nirgendwo, Achtung Leute, wir müssen die Pobacken zusammenkneifen. Wir können da wieder rauskommen, so ein bisschen wie Agenda 2010, aber es wird erstmal hart. Also ja, ich zweifle sehr daran, obwohl ich viel Verständnis habe für Politiker, die in einer Klemme stecken, ob sie eine Ernte einfahren können, die sich in irgendeiner Weise lohnt, mal ganz abgesehen von der Koalitionsbildung.
Naja, die politische Erfahrung sagt, dass sämtliche Blut-, Schweiß- und Tränenreden immer erst nach einer Wahl getroffen wurden, nämlich in der ersten Zeit einer neuen Legislaturperiode, wenn man genau weiß, unter welche Konstellation man zusammenkommt und auf welche Koalitionsvertrag beispielsweise man sich verständigt hat, mit welchen Absichten. Und das werden wir auch wohl in diesem Fall erleben. Also ich glaube, die Problembeschreibung ist in allerlei Hinsicht klar und dass man hier nicht einfach mit schönen Versprechen durchkommen wird, sondern doch an der einen oder anderen Stelle rigider auftreten wird müssen, als das im Wahlkampf versprochen wurde. Das werden wir wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit erleben.
Also ich will nur eins sagen, der Chef von vom IW, also vom Arbeitgebernamen Institut der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, hat mal gesagt, auch die Steuervorschläge jetzt widersprechen allen Grundrechenarten. Also er hat das damit ganz schön eigentlich auf den Punkt gebracht und das ist natürlich auch ein Stück weit schon, also da muss sich Politik natürlich schon noch ein bisschen an die Nase fassen und muss sagen, übertreiben wir da nicht, weil was Sandra auch sagte, da wird eine Erwartungshaltung befeuert, an der die Politik am Ende des Tages scheitern wird. Das ist nicht umsetzbar und noch ein letztes Wort. Also spannend wird natürlich sein, Volkers Magen knurrt.
Ich bin ganz bei dir.
Ja, es wird natürlich extrem spannend sein zu beobachten, wie das die nächste Koalitionsregierung, weil es wird ja eine Koalition werden, wie die dieses Dilemma, abgesehen davon, dass die Parteien ja so unterschiedliche Vorstellungen auch haben, wie man das alles unter einen Hut bringen wird. Und das macht mich aber jetzt auch nicht so hoffnungsfroh, weil ich glaube, dann wird es eben noch unglaublich lange dauern, bis dann tatsächlich am Ende irgendwie so ein Kompromiss steht. Mal gucken.
Für uns hat das ja was Gutes. Das all das bedeutet, es gibt immer wieder Themen, über die wir hier in diesen Runden werden ausführlich reden können. Das war's jetzt zumindest für heute. Und wir sind natürlich wie immer gespannt auf eure Kommentare und Hinweise. Entweder über unsere Mail politikpodcast@deutschlandradio.de oder natürlich über Signal oder WhatsApp unter der Telefonnummer 0160 9130 7007. Und wenn euch dieser Politik-Podcast oder unsere anderen Ausgaben gefallen haben, dann empfehlt uns natürlich gerne weiter unter Freunden oder eben auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Danke und Tschüss sagen für heute
Sandra Pfister,
Jörg Münchenberg
und Volker Findhammer. Und jetzt geht es weiter mit der angekündigten Ergänzung zur Folge 408.
Nach der Wirtschaftsfolge nochmal das versprochene Huckepack-Anhängsel. Ich bin Moritz Metz, der Redakteur des Politik-Podcasts, und zugeschaltet sind mir auch noch
Nadine Lindner
und Gudula Geuter.
Wir wollen nochmal über die Folge 408 reden vom vergangenen Wochenende mit dem Titel Was treibt Merz? Die Folge hatte nicht nur Rekordabrufe, sondern es hat uns auch sehr viel Post erreicht, also E-Mails, Signal und WhatsApp-Nachrichten. Dafür sehr vielen Dank. Wir freuen uns sehr über das große Interesse und die Beteiligung. Es gab dann auch Menschen, die noch 2 Stunden lang die Sitzung nachgeschaut hatten oder welche, die extra wach geblieben waren, um nachts noch auf unseren Podcast zu warten, der ja erst irgendwie um 1 Uhr nachts erschienen war. Es hat uns aber nicht nur Lob erreicht, sondern auch Kritik, und auf die wollen wir nochmal eingehen. Wir können aber dabei ebenso wenig auf alles eingehen, auf alle Anregungen und Anmerkungen, wie wir bislang auch noch nicht alle E-Mails und Nachrichten vollständig beantworten konnten. Da also bitte ich um Verständnis. Eine Hauptkritik war aber, dass wir an manchen Stellen die rechten, rechtsextremen Narrative teilweise nicht hinlänglich auseinandernehmen würden. Es ging da vor allem um einen Part bei Minute 40. Da hatte Stefan Detjen einen O-Ton gespielt aus dem Bundestag, wo Friedrich Merz von täglich stattfindenden Gruppenvergewaltigungen aus dem Milieu der Asylbewerber heraus gesprochen hatte. Und Nadine, du hast dazu 3 Aussagen getätigt, die wir jetzt nochmal angucken wollen. Das erste ist, dass die Union dieses Papier verbreitet habe. Das zweite ist, dass die Zahlen Merz dabei stützen in seiner Aussage aus dem Deutschen Bundestag. Und drittens, dass die Aussagen nicht im luftleeren Raum stehen.
Ja, tatsächlich. Und ich habe es mir jetzt auch nochmal durchgelesen, das Transkript von unserem Podcast. Eigentlich kommt noch eine 4. Aussage dazu, wo ich mich dann auf die Zahlen beziehe, die die CDU verbreitet hat im Laufe des Tags. Ich habe das jetzt nur auf dem Netzwerk X verfolgt, aber ich weiß, dass es auch in anderen sozialen Netzwerken schon im Laufe des Nachmittags während der Bundestagsdebatte diskutiert wurde, was Friedrich Merz da gesagt hat. Es waren auch Journalistinnen und Journalisten, die dann wissen wollten, zum Beispiel über X, wo kommen denn eigentlich diese Zahlen her? Auf was stützt sich Friedrich Merz? Das war schon an diesem Nachmittag die Frage. Von CDU-Bundestagsabgeordneten ist dann eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD weitergeleitet worden, auf die ich mich dann bezogen habe. Ich habe dann auch noch gesagt, es gebe 700 Taten mit nichtdeutschen Tätern. Da muss ich aber sagen, da bin ich tatsächlich in der Zeile verrutscht. Ich hatte mich nur auf die Zahl der Taten bezogen, 761 Vergewaltigung gab es 2023, wo unter den Tatverdächtigen mehr als eine Person beteiligt war. Stefan hat ja auch darauf hingewiesen, dass es diesen Begriff der Gruppenvergewaltigung juristisch eigentlich nicht gibt, sondern es gibt quasi das Konstrukt, beziehungsweise man wertet es so, dass es um Vergewaltigung geht, wo mehr als ein Täter beteiligt ist. Gudula, du hast dir diese Zahlen noch mal genauer angeschaut, diese Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage. Was geht denn eigentlich daraus hervor? Was wissen wir und was wissen wir nicht in Bezug auf diese Aussage von Friedrich Merz?
Ja, du hast es gesagt, die CDU stützt sich, und das ist auch eine Antwort, die jetzt ein Sprecher an Korrektiv gegeben hat, nicht nur auf die polizeiliche Kriminalstatistik, sondern eben auch auf diese Sonderauswertung, die der Antwort auf die Anfrage der AfD zugrunde liegt, und außerdem auf einen Weltartikel. Und demnach gilt jetzt erstmal das, was wir ja auch in etwa im Podcast gesagt haben. Wir hatten ja dann die Zahlen eingeordnet. 2023 gab es also 761 Fälle von Gruppenvergewaltigungen, davon 47,5 nichtdeutsche Tatverdächtige. Das allein würde jetzt mal sehr grob die These stützen, dass rechnerisch jeden Tag eine Gruppenvergewaltigung durch Ausländer erfolgt, wobei man dazu sagen muss, es geht eben dann um diese sogenannte Gruppenvergewaltigung, das sind Tatbeteiligte, mehr als einer. Das kann also auch nur ein Haupttäter sein. Und auch ob beide, welche Nationalität beide dann haben, ist damit nicht klar. Das hat aber ja vor allem auch Friedrich Merz nicht gesagt, sondern er hat vom Milieu der Asylbewerber gesprochen. Auch diese Differenzierung hatten wir im Podcast noch gemacht. Und da ist nun die Antwort dazu, zu dem Unterschied Ausländer und Milieu der Asylbewerber gibt es schlicht keine festen Zahlen. Es gibt tatsächlich eine Kategorie, die vermutlich in etwa das trifft, was Friedrich Merz meint. Das läuft beim BKA seltsamerweise unter dem Begriff Zuwanderer. Das sind Asylbewerber, international Schutz- und Asylberechtigte oder auch national Menschen mit Duldung, Kontingent, Kriegsflüchtlinge, unerlaubter Aufenthalt. Also ganz grob das, was man so bezeichnen könnte, aber die werden nur zum Teil eigens erfasst. Soweit sie erfasst sind, sind es 14, so viel Prozent dieser 761 Fälle. Das gibt also so eine Aussage nicht her. Gleichzeitig muss man sagen, sind die häufigsten Tatverdächtigen nach Deutschen Syrer, Afghanen und Iraker. Und ich habe eben die Quelle Welt genannt. Die Welt schreibt das ohne weitere Differenzierung. Vielleicht könnte man daraus schließen, dieses Milieu der Asylbewerber, aber das darf man eben nicht, denn danach kommen dann Türken und dann kommt keine weitere Differenzierung mehr. Das heißt, diese Aussage ist schlicht diesen Zahlen nicht zu entnehmen. Jetzt kann man noch viel mehr differenzieren, wenn man das will, etwa, dass die polizeiliche Kriminalstatistik eine bloße Eingangsstatistik ist. Das hat Folgen, aber das ist das Material, mit dem wir auch sonst arbeiten müssen und anderes mehr. Also wie immer sind Statistiken schwierig, aber unter dem Strich, die Aussage lässt sich so nicht halten, wie wir das auch gesagt hatten.
Wenn du jetzt sagst, es ist eine Eingangsstatistik, Gudula, das heißt, es geht da um Tatverdächtige, es geht da nicht um verurteilte Täter, ist es das, was du damit meinst? Oder?
Das ist es, ist das, was bei der Polizei reinkommt. Und das heißt natürlich auch, dass das Anzeigeverhalten unterschiedlich ist, dass eben auch unklar ist, wer davon dann wirklich verurteilt wird und wer nicht, genau.
Genau, Gudula, und wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut, würde ich als ein Fazit dieses Podcasts, dieser Podcast-Folge schon sagen, dass dieses Zahlenmaterial Friedrich Merz Aussage nicht stützt. Also im Gegensatz, wie ich es im Podcast gesagt habe. Und dass es natürlich halt auch wichtig ist, sich dieses ganze Zahlenwerk und Zahlenmaterial dann auch sehr gründlich anzusehen.
Ja, wobei ich jetzt eben auch sagen würde, was den Podcast betrifft, wir hatten das ja weitgehend eingeordnet. Und man muss vor allem eben auch bedenken, das war kein Faktencheck. Das muss natürlich trotzdem im Grunde richtig sein, was wir da sagen. Aber das war eben eine andere journalistische Form als der Faktencheck. Wir haben uns am Abend über den Tag unterhalten und dabei angesprochen, die Verschiebung der Sprache. Da hatte Stefan ja nochmal eben betont, dass Dinge sagbar scheinen, die wir schon im Tonfall bei der AfD noch vor kurzem scharf verurteilt hätten, was inzwischen möglicherweise dann bei der AfD untergeht. Und insofern ist es eben schon auch interessant, wie hoch die Wellen sind, die eben doch diese Aussage jetzt noch schlägt. Und insofern wäre das ja auch sozusagen ein Kommentar zu unserem Kontext, dass also durchaus solche Sprache noch wahrgenommen wird.
Soweit. Danke, Gudula. Danke, Nadine. Wir hören uns im Politik-Podcast dann wieder nächste Woche. Und da wird es auch, kann ich jetzt schon verraten, um die Bundestagswahl gehen.